Bevor wir weitermachen mit dem Jakobusbrief, möchte ich noch beten. Lieber Vater, danke für dein Wort. Und bitte mach dein Wort jetzt lebendig in uns. Bitte zeig uns, wer du bist und wie du bist, wer wir sind und wie wir sind. Lieber Vater, bitte wirke an uns mit dem Heiligen Geist, damit wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Und damit das Auswirkungen darauf hat, wie wir leben. Darum bitte ich dir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch einladen, dass ihr die Bibeln aufschlagt oder die elektronischen Bibeln bei der Hand behaltet, während der Predigt und immer wieder in den Text schaut. Erstens, um mich zu kontrollieren, aber auch, um besser folgen zu können, weil es sonst so eine Herumspringerei ist, wenn man bei der PowerPoint-Präsentation immer von den Bibeltexten wechseln muss. Weiter geht's mit 1. Jakobus, Jakobus 1, Verse 12 bis 18. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Sicher haben viele von euch schon einmal so ein E-Mail bekommen oder ein ähnliches. Normalerweise werden diese E-Mails sofort gelöscht werden oder sie landen gleich im Spam-Ordner, wo sie hingehören, weil der Betrugsversuch einfach zu plump ist, oder? Darauf wird man nicht leicht reinfallen. Im Jakobusbrief, in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten, geht es aber um eine Täuschung, die viel raffinierter ist und die tief in unsere Seele hineinwirkt. Wieder wird es drei Punkte gehen. Zuerst werden wir uns damit beschäftigen, was Versuchung ist, wann sie auftritt und wie Versuchung und woher sie kommt. Und dann werden wir uns ansehen, im zweiten Punkt, wie Versuchung funktioniert. Und im dritten Punkt werden wir uns ansehen, wie Versuchung überwunden wird. Okay, was ist Versuchung? Bisher haben wir uns in der Predigtreihe eher mit Prüfungen beschäftigt. Wir haben erfahren, dass Prüfungen schwierige Lebensumstände sind und eigentlich so wie in dem letzten Lied, das wir gerade gesungen haben, die Prüfungen sind das Feuer, um das wir gerade in dem Lied gerade gebeten haben, das Feuer, durch das er unser Herz reinmacht wie Gold. Und das ist das Ziel, das Gott mit diesen Prüfungen verfolgt. Und deswegen kann man Prüfungen auch als Anlass zu besonderer Freude erachten, wegen des Zieles, das Gott damit verfolgt. Und Markus hat uns vor zwei Wochen vermittelt, dass Weisheit erforderlich ist, um mit Prüfungen richtig umgehen zu können. Was ist Weisheit? Er hat es ungefähr so definiert, Weisheit ist, in einer bestimmten Lebenssituation Gottes Willen zu kennen und danach zu handeln. Und Mauritz hat uns in der vorigen Woche erklärt, dass es ganz wesentlich ist, zu verstehen, was Bestand hat, was also über dieses Leben hinaus bleibt. Und das ist zunächst mal Gottes Wort. Und das ist aber auch, was der Heilige Geist durch Gottes Wort an uns an Herrlichkeit produziert, also an Jesus-Ähnlichkeit. Wenn wir uns unseren Abschnitt wieder ansehen, dann sehen wir in Vers 12 zunächst, dass da weiterhin von Probe die Rede ist. Und dann kommen Prüfungen, also irgendwie wirkt, dann kommen Versuchungen. Also irgendwie wirkt dieser Vers 12 wie eine Brücke zwischen dem Teil in der Abhandlung von Jakobus, wo es um Prüfungen, um Anfechtungen geht und wo es jetzt um Versuchungen gehen wird. Ich muss das machen, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass es ein bisschen unklar ist. Deswegen muss ich sagen, das griechische Wort, das hier verwendet wird im Urtext, das ist für Prüfung und Anfechtung das gleiche, wie es da jetzt für Versuchung übersetzt wird. Und die Übersetzer der NGÜ und auch von manchen anderen Übersetzungen helfen uns ein bisschen, indem sie zuerst richtig Probe und Anfechtung übersetzen und dann in dem Abschnitt, den wir heute betrachten, Versuchung. Und um die Bedeutung des griechischen Wortes richtig einordnen zu können, muss man wissen, woher das Phänomen kommt, von dem die Bibel da berichtet. Wenn das Phänomen von Gott kommt und in seinem Plan zugelassen wird, dann ist es eine Prüfung oder eine Anfechtung, eine Probe für unseren Glauben. Wenn es aber vom Satan kommt und uns zu Fall bringen soll oder es uns selbst kommt, dann ist es eine Versuchung. Denkt zum Beispiel an eine Ehekrise. Die Ehe finden beide nicht mehr befriedigend und stärkend. Und sie haben den Eindruck, sie kriegen nichts mehr voneinander. Die Ehekrise selbst ist die Prüfung. Und stellt euch jetzt weiter vor, dem Mann begegnet dann eine Frau, die er wirklich super anziehend findet. Die hört ihm zu. Die ist zärtlich. Außerdem gefällt sie ihm gut. Und sich jetzt auf eine Affäre mit dieser Frau einzulassen, um in dieser Affäre das zu bekommen, was er in der Ehe von seiner Frau nicht mehr bekommt und wovon er denkt, dass es auch von Gott nicht bekommen kann, das ist die Versuchung. Also Ehekrise, Prüfung, Affäre, Versuchung. Okay. Um die Sache mit den Versuchungen richtig verstehen zu können, ist es wesentlich, uns anzusehen, wie Jakobus hier Vers 13 einleitet. Da steht, wenn jemand in Versuchung gerät, also wann immer und nicht falls. So wie bei Prüfungen ist es auch bei Versuchungen so, dass sie ein fixer Bestandteil unseres christlichen Lebens sind. Sie müssen uns nicht überraschen. Wir haben kein Problem als Christen, wenn wir das spüren, diese Versuchung, sondern das ist ganz normal. Wir werden noch verstehen, noch mehr verstehen, warum das so ist, aber das gehört zu unserem Leben, das ist Teil unseres Lebens. Wichtig ist auch, dass Jakobus das da im Zusammenhang darstellt, denn Prüfungen und Versuchungen gehören schon immer auch zusammen, also oder häufig ist es so, dass Prüfungen und Versuchungen gemeinsam auftreten. Aber das muss nicht so sein. Versuchungen können uns auch auf vollkommen ruhiger See begegnen, wenn es uns also gut geht. Auch dann kann es sein, dass uns Versuchungen begegnen. Was ist Versuchung? Wie kann man es definieren? Versuchung ist jedes übermäßige Begehren nach etwas anderem als Gott. Versuchung ist jedes übermäßige Begehren von etwas anderem als Gott. Immer dann, wenn uns etwas einnimmt, etwas anderes als Gott, dann sind wir in Versuchung. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf das Objekt an. Es kann sein, dass das Objekt vollkommen in Ordnung ist und auch ein gewisses Streben nach diesem Objekt kann vollkommen in Ordnung sein. Also es ist vollkommen in Ordnung, sich zu wünschen und danach zu streben und darauf hinzuarbeiten, im Beruf erfolgreich zu sein oder auch eine Ehe führen zu wollen oder Kinder haben zu wollen, oder auch ernst genommen und wertgeschätzt zu werden. All das sind Dinge, die vollkommen in Ordnung sind, aber nur solange sie in der rechten Weise begehrt werden. Also wenn diese Dinge die erste Stelle in unserem Leben einnehmen, wenn sie zum Sinn und zum Ziel unseres Lebens wird und wenn sie Gott von der ersten Stelle verdrängen, dann sind wir in Versuchung. Und zwar in Versuchung, dieses Objekt der Begierde mit allem, was wir nur können, uns zuzueignen und zu verteidigen. Das ist Versuchung. Und woher kommen jetzt Versuchungen? Da müssen wir die Verse 13 und 14 nochmal lesen. Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Jakobus macht klar, Gott ist es nicht, der uns in Versuchung führt, sondern das, was uns da zieht und lockt, das ist die Begierde aus unserem Herzen, das kommt aus uns selbst. Versuchung oder was Böses ist für Gott nicht einfach nur unattraktiv, sondern es ist ihm absolut wesensfremd. Er kann das gar nicht. Das ist für ihn wieder seine Natur, weil er absolut rein ist, weil er heilig ist. Und deshalb können wir auch ganz sicher sein, wenn immer uns Versuchungen begegnen, dass Gott damit nicht versucht, unser Bein zu stellen, sondern das kommt aus uns, das kommt aus unserem Herzen. Das ist unser Herz, unsere Begierde, die uns zur bösen Tat lockt. Also, zusammengefasst, Versuchungen und Prüfungen sind fixe Bestandteile unseres Lebens. Sie können uns jederzeit treffen, häufig treten sie gemeinsam auf. Es muss aber nicht so sein, es kann sein, dass die Versuchung allein kommt, wenn es uns eigentlich gut geht. Versuchung ist etwas anderes, so zu begehren, wie wir Gott begehren sollen. Oder mehr zu begehren als Gott. Und Versuchung hat ihren Ursprung nicht bei Gott, sondern in unserem Herzen. So. Wie funktioniert Versuchung? Denken wir an den Mann in unserem Beispiel. Wie wird er sich rechtfertigen, wenn seine Affäre dann auffliegt? Häufig wird man dann Erklärungen hören wie, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ich war vollkommen machtlos. Oder er wird sagen, ich habe gar nicht gemerkt, wie alles begonnen hat. Solche Erklärungen hören wir häufig, wenn jemand bei richtig schwerwiegenden Übertretungen ertappt wird. Und man kann fast den Eindruck bekommen, dass Versuchungen uns aus heiterem Himmel überfallen und dass wir plötzlich von ihnen überrumpelt werden und übermannt werden und dass wir gar keine Chance haben, dem zu widerstehen. Und Jakobus vermittelt uns in dem Abschnitt, dass dem aber nicht so ist. Ihr kennt es sicher aus Sportübertragungen, wenn jemand ganz spektakulär über die Mausefalle springt oder auch aus Universum-Dokumentationen, wenn der Löwe seine Beute hetzt und sie am Schluss schlägt, dann wird das Geschehen nachher in Zeitlupe nochmal abgespielt. Und Bild für Bild wird analysiert, was da gerade geschehen ist. Und etwas Ähnliches macht Jakobus hier in dem Abschnitt mit dem Verlauf von Versuchung. Und ich bitte euch als Musterbeispiel für so einen Versuchungsablauf, für einen Versuchungsverlauf, eine Geschichte im Kopf zu haben, die alle aus der Kinderstunde kennen, nämlich die Versuchung von Eva im Paradies, von Adam und Eva im Paradies am Anfang der Bibel. Alles beginnt mit der Täuschung, vor der uns Jakobus in Vers 16 und 17a warnt. Wir sollen uns nichts vormachen. Von oben kommen nur gute Gaben. Wir sollen uns also nicht täuschen oder täuschen lassen. Als die Schlange im Paradies auf Eva zukommt, stellt die Schlange die Frage, hat Gott euch wirklich verboten, von allen Bäumen zu essen? Und in dem Gespräch mit Eva setzt die Schlange dann noch nach und behauptet, dass keine Gefahr besteht, wenn Eva von dem einen verbotenen Baum isst. Und dass sie außerdem klug sein wird wie Gott, wenn sie nimmt und isst. Was die Schlange wollte, das war, in Evas Kopf an Zweifel zu wecken. Den Zweifel daran, ob Gott wirklich gut ist oder ob er ihr nicht vielleicht etwas vorenthält. Und ihr könnt euch das vorstellen, wie in ihrem Kopf die Stimme der Begierde da beginnt. Die Stimme, die ihr einflüstert, nimm und iss. Und dann kommt es zum nächsten Schritt, zur Anziehung. Was wir nicht anziehend finden, das wird uns keine Versuchung sein können. In Vers 14 schreibt Jakobus, dass wir von unseren Begierden gezogen und gelockt werden. Die Sprache erinnert ein bisschen ans Fischen, oder? Man kann sich das vorstellen. Der Köder wird ins Wasser gelassen, Der Fisch umkreist den Köder und ist vollkommen ahnungslos, was da gerade geschieht. Wir können uns aber nicht leisten, so ahnungslos zu sein wie Fische und damit zurück ins Paradies. Die Schlange hat durch ihr geschicktes Fragen einen Zweifel bei Eva ausgelöst. Eva denkt jetzt, dass Gott vielleicht nicht wirklich gut ist. In 1. Mose 2,9 lesen wir, dass Gott in dem Garten viele Bäume wachsen hat lassen, verschiedenste Bäume, und dass alle gut anzusehen waren, also eine Freude für das Auge und gut, um davon zu essen. Und in 1. Mose 3,6 lesen wir, dass es bei dem verbotenen Baum im Grunde nicht anders war. Auch er war eine Freude für die Augen, er war schön anzusehen und es war gut von ihm zu essen. Wäre gut von ihm zu essen. Und durch den Zweifel, den die Schlange geweckt hat, sieht Eva in dem Baum oder an dem Baum noch was anderes. Sie denkt, dass da das zu finden ist, was Gott ihr und Adam vorenthalten will. Und man kann sich vorstellen, wie die leise Stimme in ihrem Kopf, die Stimme ihrer Begierde, langsam lauter wird. Und aus dem Flüstern wird schon eine deutliche Aufforderung: Nimm und iss, nimm und iss. Im nächsten Schritt kommt es zur Einnahme des Denkens. Wieder zum Fischen. Der Fisch umkreist den Köder. Seine Kreise werden immer enger und der lockt ihn immer mehr. Und er schnappt zu und hängt am Haken und wird rausgezogen. Eva umkreist den Baum auch. Und sie hat verhängnisvollerweise Gottes Gebot nicht ganz richtig in Erinnerung. Sie denkt nämlich, dass sie die Früchte des Baumes nicht einmal berühren darf, sonst muss sie sterben. Und vielleicht stupst sie zunächst einmal nur eine von diesen Früchten mit ihrer Hand an und sie sieht, es passiert nichts, ich muss nicht sterben. Hat Gott mich wirklich angelogen? Ist es wahr, was die Schlange mir da sagt? Und sie stupst nochmal hin und es passiert nichts. Und der Zweifel, den die Schlange in ihr geweckt hat, wird stärker. Und aus dem leisen Flüstern und der deutlicher hörbaren Stimme ihres Begierdens nimm und iss, ist jetzt ein unwiderstehliches Verlangen geworden. Sie will diese Frucht haben, sie muss sie haben, sie kann nicht mehr ohne diese Frucht sein. Und dann kommt es zum vorletzten Akt im Verlauf der Versuchung. Zur Empfängnis, zur Geburt und zum Wachstum der Sünde. Manchmal erleben wir sündiges Begehren. Aber es gibt keine Möglichkeit, das auszuleben. Und manchmal wird sie eine Gelegenheit bieten, aber da ist kein Begehren. Wenn aber das Begehren und die Möglichkeit wie Ei- und Samenzelle aufeinandertreffen, dann kommt es zur Empfängnis. Und wenn wir dem, was uns da dann so lockt, diese Möglichkeit nachgeben und sie ergreifen, dann kommt es zur Geburt der Sünde. Eva gibt dem Begehren nach und sie ergreift die Möglichkeit, die sich ihr bietet. Sie nimmt und isst. Sünde ist geboren. Und eine besonders unangenehme Eigenschaft von Sünde ist, dass sie zu raschem Wachstum neigt. Wir kennen das, oder? Es ist nicht so, dass wir einer Begierde einfach nur mal nachgeben und damit ist es dann erledigt und wir sind satt und zufrieden und können uns wieder Gott zuwenden. Das Unangenehme ist, dass oft der Fehltritt weitere Fehltritte notwendig macht, um den ersten zu verduschen. Oder wir erleben einfach einen unglaublichen Genuss an dem, was wir da genommen und gegessen haben. Und es zieht uns immer wieder an, obwohl wir genau wissen, dass es eigentlich nicht richtig ist. Und wir wollen und müssen und verstricken uns immer mehr und es wird zunächst eine üble Gewohnheit und vielleicht dann eine Abhängigkeit und schließlich möglicherweise sogar eine Sucht. Nachdem Eva von der Frucht gegessen hat, gibt sie Adam davon. Und nachdem beide davon gegessen haben, verstecken sie sich vor Gott. Und als Gott Adam dann mit seiner Sünde konfrontiert, da macht Adam dann sogar Gott verantwortlich und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir den Apfel gegeben. Also Gott, du bist schuld. Das ist aber noch nicht das Ende. Der letzte Akt, die letzte Station im Verlauf der Versuchung, Sünde gebiert den Tod. Sünde führt zum Tod. Und das mussten Adam und Eva auch unmittelbar erleben. Damit ist nicht der physische Tod gemeint, denn Gott hat sie dann aus dem Garten weggeschickt, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen und nie mehr sterben, sondern es ist der geistliche Tod gemeint. Seither sucht der natürliche Mensch Gott nicht mehr und er hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Wie wird Versuchung jetzt überwunden? Prüfungen sollen immer einen positiven Kreislauf auslösen, einen Heiligungsverlauf. Stärkung unseres Glaubens, Standhaftigkeit, vollkommene Reife, Siegeskranz des ewigen Lebens. Wem da jetzt der Anschluss fehlt, der kann bitte die Predigt von vor 3 Wochen nachhören. Da ist das gut erklärt. Ich hoffe, gut erklärt jedenfalls. Jakobus zeigt uns hier in unserem Abschnitt den gegenläufigen Verlauf, den negativen Verlauf der Versuchung. Täuschung, Anziehung, Einnahme unseres Denkens, Empfängnis, Geburt und Wachstum der Sünde und Tod. Aber er vermittelt uns auch, wie wir diesem Verlauf entgehen können. Und dazu gibt uns Gott 3 Dinge. 3 Dinge gibt uns Gott, um Versuchung zu überwinden. Als erstes gibt er uns Kenntnis und Weisheit. Und da kommt nun zur Anwendung, was Markus uns vor 2 Wochen so anschaulich vermittelt hat. Es geht nicht einfach nur um Wissen, sondern darum, im Leben anzuwenden, was Gott uns hier in dem Abschnitt über den Verlauf von Versuchung vermittelt hat. Diese Kenntnis auszuleben, das ist Weisheit. Jakobus hat uns den Ablauf der Versuchung wie in Zeitlupe gezeigt, Bild für Bild. Und wenn wir das in Erinnerung behalten, dann werden wir dann, wenn wir die Stimme der Begierde, die leise in uns lauter wird, frühzeitig erkennen. Die Stimme, die uns einflüstert, nimm und iss. Paulus beschreibt aber in Römer 7,21 ein Problem, das wir alle kennen. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. So ist es in unserem Leben. Wir wollen das Gute, aber wir bringen es nicht zustande. Wir scheitern immer wieder. Wir brauchen also mehr als Kenntnis und Weisheit und auch das gibt uns Gott. Wir brauchen die Überzeugung davon, dass Gott wirklich gut ist. In unserem Denken muss jeder Zweifel ausgelöscht werden, jeder Zweifel daran, ob Gott gut ist, beziehungsweise dass er gut ist. Und da hilft uns Jakobus in Vers 17, wo er schreibt, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Gott ist der Schöpfer der Gestirne. Er hat sie gemacht. Er hält sie auf ihrer Bahn. Und er ist absolut unveränderlich. Bei ihm gibt es keinen Wechsel von Licht zu Schatten. Er hat keine Schattenseite. Bei ihm gibt es nicht den Hauch von Bosheit. Er ist absolut gut. Er ist durch und durch gut. Er ist ewig gut und er ist immer gut. Und alles, was uns in unserem Leben begegnet, das hat er in seiner souveränen Hand. Es gibt keinen Zufall. Und was da geschieht, ist oft eine Zumutung, aber eine Zumutung von Gott, die einen guten Zweck verfolgt. Und nicht, weil er boshaft ist. Es ist gut, er ist gut. In Vers 18 schreibt Jakobus, seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Jakobus macht in Vers 18 klar, von welchem vollkommenen Geschenk er in Vers 17 geschrieben hat. Gott wird die gesamte Schöpfung neu machen. Und wir sind der Anfang dieser Neuschöpfung. Wir sind die Erstlingsgabe, die Ersten der Ernte, die eingebracht werden und die auch bestätigen, dass auch der Rest der Ernte folgen wird. Durch die Botschaft der Wahrheit wird neues Leben in uns hervorgebracht. Damit ist unsere Wiedergeburt gemeint, die Gott uns durch den Heiligen Geist schenkt, die er durch den Heiligen Geist bei uns wirkt. Der Heilige Geist erleuchtet unser Verstehen, indem er Gottes Wort verwendet, damit wir schließlich das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft der Wahrheit sehen, verstehen und annehmen. Wir anerkennen, dass wir einen Retter brauchen. Wir glauben, dass Jesus Christus dieser Retter ist und wir folgen ihm nach und gehorchen ihm. Wir anerkennen, dass wir einen Retter brauchen. Wir glauben, dass Jesus Christus dieser Retter ist und wir folgen ihm nach und gehorchen ihm. Aber auch wenn wir diese Botschaft der Wahrheit, wenn uns diese Botschaft der Wahrheit ergriffen hat, so kann es sein, dass du Gott und dein ganzes Christsein als Last erlebst. Gerade in harten Lebensphasen sollen wir mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr in die Gemeinde kommen. Und du empfindest, dass Gott ständig nur von dir will. Er fordert immer. Er fordert doch ständig, oder? Wenn du das so empfindest, dann wirst du früher oder später, dann wirst du dich früher oder später vor ihm zurückziehen. Du wirst dich von ihm abwenden. In deinem Innersten wirst du ihn ablehnen. Du wirst mit ihm nichts zu tun haben wollen. Du wirst denken, dass es doch so viel Schönes zu genießen gibt außer ihm. Und du wirst denken, dass diese schönen Dinge nichts von dir fordern, sondern dort kriegst du wirklich Kraft. Dort kriegst du wirklich Erfüllung. Dort kannst du aufdanken. Und du wirst diese Dinge mehr lieben als Gott. Diese Dinge werden die Plätze 1 bis 5 in deinem Leben einnehmen und Platz 6 wird Gott sein. Vielleicht kommst du sogar dahin, dass Gott Platz 5 einnimmt. Aber die Position, die Gott haben soll und muss und die ihm zusteht, den ersten Platz in deinem Leben, den wird er nicht bekommen, wenn du Gott so siehst. Wenn du das so empfindest, dann frag dich, welches Bild von Gott hast du? Welchem Gott versuchst du da wirklich zu dienen? In Jesaja 6,1-3 lesen wir, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wow, oder? Ein Blick in den Himmel. Was Jesaja da gesehen hat, das war Gott auf seinem Thron. Das war unser Herr Jesus auf seinem Thron. Und was macht Jesus jetzt mit so einer unglaublichen Herrlichkeit? Sie aufgeben. Um ein Baby zu werden, um ein Baby zu werden in einem Stall, in einem Futtertrog für Tiere. Um verprügelt zu werden von gottlosen Schlägertypen und um wieder erhöht zu werden. Diesmal aber auf einem blutdurchtränkten Kreuz. Kannst du ihn dort sehen, wie er betet, wie er aufschreit, wie er blutet und wie er stirbt? Er hat getragen, was du tragen sollst, was dir zusteht, Gottes Gericht und Gottes Zorn über deine Sünde. Gott braucht nichts von dir und er enthält dir nichts vor. Er ist der Gott, der sich vollkommen selbst hingibt, in aufopfernder und selbstloser Liebe. Liebe für die Kranken, Liebe für die Schwachen, Liebe für die gottlosen Sünder, bevor sie ihn lieben. In Gott ist absolut keine selbstsüchtige Begierde. Danke. In Gott ist keine selbstsüchtige Begierde. Lass dich nicht täuschen. Du musst der Stimme deiner Begierde, die dir zuflüstert, nimm und iss, nicht folgen. Du musst nicht nach dem greifen, von dem du dir Erfüllung versprichst. Gott ist gut. Er gibt sich selbst und macht die durch die Wiedergeburt zu dem Anfang der neuen Schöpfung, zu einer ihm geweihten Erstlingsgabe. Und unser Herr Jesus hat selbst eine Erinnerung an das Geschenk eingesetzt, das Abendmahl. Am letzten Abend vor seiner Kreuzigung nahm er das Brot. Er hat gebetet, er hat es gebrochen und er hat es an seine Jünger ausgeteilt und er hat gesagt, nehmt und esst alle davon. Seht ihr es jetzt? Versteht ihr es jetzt? Nehmt und esst alle davon. Nimm und iss. Nimm und iss, wovon wirkliche Erfüllung kommt, von unserem Herrn Jesus. Er gibt sich selbst und bei ihm ist die Erfüllung zu finden, die sonst nirgends zu finden ist. Nimm und iss, folgt der Aufforderung, die er dir zuspricht. Das Nehmt und esst von unserem Herrn beim Abendmahl soll uns erinnern, dass er uns nichts vorenthält, dass er uns absolut nichts vorenthält. Er liebt uns aufopferungsvoll und er gibt sich selbst und macht uns zu Erstlingen seiner neuen Schöpfung. Nimm und iss. Ich werde noch beten und dann folgen wir der Aufforderung und feiern miteinander das Abendmahl. Vater im Himmel, du bist durch und durch gut. Nicht der Hauch von Bosheit ist bei dir zu finden. Von dir kommen alle guten Gaben und in allem, was in unserem Leben geschieht, verfolgst du deinen vollkommenen Plan für uns. Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, danke für dein Opfer, danke für dein Blut und für deinen Leib. Bitte, wann immer wir deiner Aufforderung folgen und davon nehmen und essen, lass uns mehr verstehen, dass du uns mit absoluter, aufopfernder Liebe liebst. Du gibst, du nimmst nicht. Du gibst dich selbst. Amen.